Deutschlandfunk, Information und Musik.
Seit Monaten, seit dem Sommer, steht die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong unter dem Eindruck teils gewaltsamer Proteste. Bilder von Straßenschlachten und besetzten Unigebäuden gingen um die Welt. Und die Proteste halten unvermindert an, auch wenn die Demonstrierenden schon viel erreicht haben. Den Stopp des umstrittenen Auslieferungsgesetzes etwa, aber nicht zuletzt auch, dass ihre Sache weiterhin auf der Agenda der Weltöffentlichkeit bleibt. Wir wollen über die Situation Hongkongs sprechen, ein gutes halbes Jahr nach Beginn der Proteste. Und auch darüber, warum die mit unveränderter Härte weitergehen und wie überhaupt die Zukunft Hongkongs aussehen wird. Als Sonderverwaltungszone zwar, aber eben auch als Teil Chinas. Am Telefon ist der Ökonom und Politikwissenschaftler Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik und dort unter anderem Experte für China und außerdem seit September Gastprofessor an der Universität Hongkong. Herr Dieter, hallo.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Schulz.
Herr Dieter, Sie haben die Proteste ja also aus der Nähe erlebt. Vielleicht schildern Sie Ihre Eindrücke. Ich meine, Hongkong ist eine große Stadt. Wie sehr haben denn diese Ausschreitungen Ihren Alltag geprägt?
Nun, die Proteste haben den Alltag schon verändert. Sie sind jetzt bei weitem nicht so bedrohlich, wie sie hier wahrgenommen werden. Es konzentriert sich immer auf einige wenige Brennpunkte. In der Regel sind das der Geschäftsbezirk auf Hongkong Island und einige Bezirke ja auf der anderen Seite des Hafens in Kowloon. Natürlich hat das Leben sich verändert. Die U-Bahn fahren manchmal gar nicht. Was sich wirklich verändert hat, ist, dass die Stadt sehr intensiv über diese Fragen diskutiert. Wie geht es weiter? Es gibt praktisch keinen Tag, wo auch entfernt von Demonstrationen nicht über diese Proteste gesprochen wird. Also die Stadt ist elektrisiert, die Menschen suchen eine Lösung, aber es gibt keine Lösung und das spornt sie weiter an, ihre Proteste aufrechtzuerhalten. Die Regierung schaut mehr oder weniger passiv zu, das ist die Regierung Hongkongs. Also so schnell wird Hongkong nicht zur Ruhe kommen.
Genau, die Proteste gehen weiter. Was wollen die Demonstrierenden erreichen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist relativ unklar, was jetzt erreicht werden soll. Es gibt natürlich die Forderung nach der Rücknahme des Auslieferungsgesetzes, die ist schon lange geklärt und eben auch, wie Sie in der Anmoderation sagten, das ist ein überraschender Erfolg für die Demonstrierenden gewesen, weil das ist ja ein Erfolg in der Auseinandersetzung mit der Volksrepublik China. Und das ist erreicht worden. Was danach noch kommen soll, ist so klar nicht. Es gibt die Forderung nach freien Wahlen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass das kommen wird. Es gibt die Forderung, aber weniger in diesen 5 Demands, in diesen 5 Forderungen, dass sich auch in der Wirtschafts- und Sozialpolitik Hongkongs etwas ändert. Aber es ist relativ schwer auszumachen, was die Bewegung will, weil die Bewegung keinen Kopf hat. 2014, bei der letzten großen Protestwelle, gab es identifizierbare Anführer dieser Bewegung, die sind ins Gefängnis gewandert und auch als Ergebnis dieser 2014er Proteste hat die heutige Bewegung keine Sprecher. Man muss vermuten, was die Protestierenden wollen. Sie wollen in jedem Falle den Einfluss Chinas zurückdrängen und sie wollen in keinem Falle eine weitere chinesische Stadt werden mit einer kommunistischen Partei, die alles überwacht und alles kontrolliert. Und das ist im Grunde der große Knackpunkt. Und da wird es natürlich schwierig, weil China, weil die kommunistische Partei, weil Präsident Xi Jinping genau dieses im Grunde für Hongkong auch perspektivisch einführen möchte. Also es bleibt spannend und es bleibt relativ unklar, was die Protestierenden als nächstes Ziel erreichen wollen.
Ist das denn überhaupt möglich, sich dem zu verwehren, dass man eben nicht eine weitere chinesische Stadt wird? Ich meine, der Sonderverwaltungszonenstatus hat ja ein, ich nenne es jetzt mal, juristisches Ablaufdatum.
Ja, hat ein Ablaufdatum, das ist völlig richtig. Aber Hongkong ist für Festlandschina heute so wichtig wie noch nie. Auch deshalb, weil sich Firmen, europäische, amerikanische Firmen, aus Festlandschina zurückziehen, weil sie die zunehmende Überwachung durch die kommunistische Partei ablehnen. Sie ziehen sich zurück nach Hongkong und insbesondere gilt das natürlich auch für den Finanzsektor. Der Finanzsektor ist sehr wichtig für festlandchinesische Firmen. Der Finanzsektor Hongkongs, Firmen begeben meinetwegen Anleihen in Hongkong, die auf Dollar oder Euro lauten. Und mit diesen eingeworbenen Mitteln, mit diesen aufgenommenen Mitteln gehen sie dann auf Einkaufstour in OECD-Ländern. Und das können sie nicht ohne den Finanzplatz Hongkong. Das heißt also, die Bedeutung Hongkongs ist außerordentlich groß. Hongkong ist ein Handelsplatz. Es werden Waren umgeschlagen, die in von Hongkong aus weiter in die Welt exportiert werden. Und das alles, es ist nicht vorstellbar, wie man eine andere chinesische Stadt mit diesem Sonderstatus ausstatten könnte. Der wichtigste Faktor, den habe ich noch nicht erwähnt, ist, Hongkong kennt keine Beschränkung des Kapitalverkehrs, Festlandchina sehr wohl. Und es wird schwer, diesen Sonderstatus meinetwegen auf Shenzhen oder eine andere Stadt oder Shanghai zu übertragen, weil dann müsste man den Kapitalverkehr für ganz China liberalisieren. Und das ist etwas, was gegenwärtig als sehr utopisch erscheint.
Mhm. Allerdings steht Präsident Xi ja durchaus unter Druck. Und dieser unausgesprochene gesellschaftliche Vertrag in China, also Wohlstand oder Wachstum gegen politisches Stillhalten, der steht ja immer mehr zur Disposition. Zumindest der Eindruck, den man von hier gewinnen kann. Hat denn Peking da möglicherweise oder Präsident Xi etwas zu befürchten, dass der gesellschaftliche Konsens in China auch jetzt unter dem Eindruck von Hongkong weiter bröckelt?
Ja, absolut. Und das ist ein großes Problem für den chinesischen Präsidenten. Dazu passen so Meldungen, die natürlich schwer zu bestätigen sind, dass bei den gewalttätigen Protestierenden in Hongkong sehr viele Festlandchinesen sein sollen. Das hört man immer wieder. Es ist allerdings schwer zu verifizieren, weil man nicht weiß, wie man das anstellen soll. Die chinesischen Behörden werden das nicht berichten. Aber tatsächlich ist es so, dass der chinesische Präsident gegenwärtig nicht nur Hongkong als Problem hat und den Handelskrieg, sondern er hat noch zwei große Baustellen in der Binnenwirtschaft. Das eine ist ein Immobilienboom, der jederzeit aus dem Ruder laufen kann. Die Immobilien in China sind vollkommen überbewertet und das wäre ein Problem, weil wenn die Preise fallen würden, wäre das mit Wohlstandsverlusten mit verbunden und die chinesische Bevölkerung könnte das sehr übel nehmen. Und das zweite ist, die Verschuldung generell in China ist sehr hoch, also sie wächst seit 2008 immer weiter, ist jetzt, ohne den Finanzsektor mit zu berechnen, bei über 300% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist zu hoch. Das muss stabilisiert werden. Aber wenn man das stabilisiert, dann wird das Wachstum unweigerlich zurückgehen. Und dann wird genau die von Ihnen angesprochene Gleichung in Frage gestellt. Das chinesische Volk hat bislang akzeptiert, dass die Kommunistische Partei Dissens unterdrückt. Aber sie hat das hingenommen, weil die Chinesen in den vergangenen 40 Jahren doch sehr wohlhabend geworden sind. Zumindest sehr viele Chinesen sind heute einigermaßen wohlhabend. Und wenn das bröckeln sollte, dann hat der chinesische Präsident ein gravierendes innenpolitisches Problem. Und wir sehen ja in den letzten Wochen auch, dass es durchaus erste Hinweise dafür gibt, dass seine Position in China weniger unangefochten ist, als wir das gemeinhin unterstellen. Es wurden Informationen über die Unterdrückung der Uiguren lanciert und das kam aus dem innersten Zirkel der Kommunistischen Partei. Und wir können nur vermuten, dass es hier einen Dissens gibt, dass er mit seiner harten, autoritären Politik auch innerhalb der KP sich Feinde gemacht hat und von Ihnen angesprochen ist tatsächlich die Frage, ob die chinesische Bevölkerung die Geduld bewahren wird und ob sie weiter diese Gleichung unterschreiben wird. Hier ist unser Schweigen, dort ist unser Wohlstand. Das steht möglicherweise in Frage.
Ja, man kann ja schon sehen, dass Präsident Xi auch reagiert. Der tut nämlich das, was Machthaber unter Druck ja oft tun. Also einerseits den Druck auf die Bevölkerung erhöhen und andererseits nationalistische Narrative stärken. Kann das erfolgreich sein?
Ja, das ist, also China ist in den letzten Jahren sehr viel nationalistischer geworden und das sehen wir auch in den internationalen Beziehungen. Die chinesische Außenpolitik, die viele Jahre vergleichsweise zurückhaltend aufgetreten ist, tritt heute sehr aggressiv aus. Das gilt keineswegs nur für die Region, für den indopazifischen Raum, aber dort insbesondere ist das insbesondere zu beobachten in Australien, in Indien, aber auch in Europa haben chinesische Diplomaten ihre zurückhaltende Politik verlassen und sagen, was sie von den Ländern, in denen sie akkreditiert sind, erwarten, in teilweise sehr brüskem Ton. Auch militärisch tritt China immer aggressiver auf und das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Wir werden uns als Europäer positionieren müssen. Wir werden uns fragen müssen, ob diese vergleichsweise großzügige Haltung, die wir gegenüber China eingenommen haben und die auch getragen war von der Erwartung, dass sich China öffnen und demokratisieren wird, ob wir die noch fortsetzen können. Der französische Präsident hat hier eine sehr viel klarere Antwort gefunden, als wir das in Deutschland bislang getan haben. Er kritisiert China unverhohlen, auch in Peking und kann das natürlich auch deshalb etwas leichter tun, weil Frankreich sehr viel weniger exportiert nach China exportiert, als Deutschland das tut. Aber dieses ist eine große Herausforderung, vielleicht die große Herausforderung der nächsten 10, 20 Jahre in den internationalen Beziehungen. Wie geht die Welt mit diesem zunehmend aggressiven China um? Und diese Veränderung in den internationalen Beziehungen ist keine Veränderung, die man Donald Trump oder irgendeinem anderen westlichen Politiker zuschreiben kann. Diese Veränderung ist ausschließlich, mehr oder weniger ausschließlich, auf die veränderte Politik des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zurückzuführen. Aber dennoch bleibt sie für den Rest der Welt ein großes, ein zentrales Problem.